Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Ein Mensch sitzt im Schneidersitz an einer Kreuzung. Um ihn rum viele Menschen, auch Kinder. Seinen blutigen Kopf hält er in den Händen, in seinem Schoß. Der Kopf wurde ihm abgeschlagen von Kämpfern des Islamischen Staats. Und der Mann wurde auf dieser Kreuzung drapiert als Drohung. Diese Szene hat sich in Raqqa zugetragen, der Hochburg des IS in Syrien. Seitdem die Islamisten die Stadt unter ihre Kontrolle gebracht haben, sind solche brutalen Szenen zur Normalität geworden. Öffentliche Hinrichtungen, Kreuzigung. In unglaublicher Geschwindigkeit ist dem IS offenbar gelungen, nicht nur die Stadt zu erobern, sondern das tägliche Leben bis tief ins Private hinein unter Kontrolle zu bringen. Unter brutale und totalitäre Kontrolle. Wir hören Geschichten aus Raqqa, sprechen mit Menschen, die ihr Leben dort riskieren, um der Welt mitzuteilen, was da passiert. Menschen, die täglich damit rechnen müssen, selbst auf offener Straße geköpft zu werden. Julia Rosch ist hier, 100-Redakteurin. Guten Abend, Julia.
Hallo.
Das sind beeindruckende Aktivisten, die wir in dieser Sendung, im Laufe dieser Sendung kennenlernen werden, ne?
Genau, jetzt gleich haben wir eine Geschichte von Martina Schulte, die hatte die Möglichkeit, Kontakt zu einer Gruppe aufzubauen. Die heißt Raqqa is being slaughtered silently und arbeitet hauptsächlich über Facebook und Twitter und über soziale Medien, YouTube. Postet dort Fotos und Bilder aus Raqqa, Fotos und Bilder, die man vielleicht manchmal gar nicht so sehen möchte, wenn man die sieht. Und Martina hatte Kontakt zu denen und
das ist sehr beeindruckende Arbeit, vor allen Dingen, weil sie das unter Lebensgefahr tatsächlich machen, diese Aktivisten dort. Sie werden gesucht vom IS, weil der IS weiß, dass es diese Aktivisten natürlich gibt.
Genau, und der IS ist gleichzeitig doch auch relativ Social Media affin, wie wir wissen. Die haben selber ihre Kanäle, auf denen sie Propaganda machen, was sie sehr geschickt machen bei Twitter und auch bei Facebook und in anderen Kanälen. Und die sind denen auf den Fersen und haben auch die technischen Möglichkeiten. Deswegen wissen diese Menschen, dass sie eigentlich jeden Tag sterben könnten.
Eine beeindruckende Geschichte, denn sie machen trotzdem weiter. Wir hören außerdem noch von einem Exilsyrer aus Raqqa, der noch Verwandtschaft dort hat. Und wir sprechen mit einem Islamisten, der aus Deutschland sich aufmacht, um in Syrien in den Dschihad zu ziehen, in dieser 100, in der Radio Wissen. Ich bin Paulus Müller und schönen guten Abend.
Die Radio Wissen.
Raqqa. Die syrische Stadt liegt am Euphrat. Der Fluss hat das Land, auf dem die Stadt aufgebaut ist, fruchtbar gemacht. Drumherum ist Wüste. Raqqa hatte mal weit mehr als 200.000 Einwohner. Von denen sind aber viele geflohen. Denn Raqqa gilt als die Hauptstadt des IS. Mitte 2013 haben die Islamisten die Stadt erobert und seitdem haben sie die Kontrolle übernommen. Und wie diese Kontrolle aussieht, das zeigen viele schockierende Videos, die uns aus Raqqa erreichen. Videos von Enthauptungen, Kreuzigungen, vielen, vielen Toten. Es gibt natürlich längst keine Medien mehr, die aus dieser Stadt berichten. Dass wir überhaupt Fotos und Videos bekommen, ist Aktivisten zu verdanken. Einer Untergrundmediengruppe zum Beispiel, die sich Raqqa is being slaughtered silently nennt. Sie filmen heimlich und schmuggeln die Bilder raus aus der Stadt. Ein mutiger Kampf gegen den IS und dessen Führer Abu Bakr al-Baghdadi. Martina Schulte ist es per Skype gelungen, mit einem Aktivisten Kontakt aufzunehmen, der uns von der Situation in Raqqa und von seiner gefährlichen Arbeit erzählt.
Ich kann euch nicht erzählen, wie alt der Mann ist, der sich im Netz Abu Wad al-Raqqawi nennt. Auf welchen Fußballverein er steht, welche Musik er hört oder auf welcher Uni er studiert hat, bevor der Krieg in seine Stadt kam. Nicht mal seine echte Stimme kann ich euch hören lassen. Nur eine stark verfremdete Mickey-Maus-Version. Denn je weniger die Welt über den Mann hinter dem Pseudonym weiß, desto besser.
Wenn die rauskriegen, wer ich in Wirklichkeit bin, werden sie mich exekutieren. Deswegen kann ich für dieses Interview auch nicht meinen richtigen Namen benutzen. Im Netz ist mein Pseudonym Abu Wad al-Raqqawi. Abu bedeutet in meiner Sprache Vater.
Also du bist der Vater von Wad.
Ja, in der Zukunft vielleicht. Ich mag den Namen Wächter. Wenn ich mal einen Sohn habe, werde ich ihn so nennen.
And right now, are you talking to me like from a private house?
Yeah, private house. Now I'm in Raqqa City.
Ich bin in Raqqa. Das ist eine syrische Stadt, die vom IS kontrolliert wird. Unsere Situation hier ist wirklich übel. Es gibt kein Leben mehr hier. Wir leben in einer Geisterstadt. Wir haben nur 4 bis 5 Stunden am Tag Strom. Die Ölpreise explodieren und jeden Tag verlassen mehr Menschen die Stadt.
In den vergangenen Tagen habe ich mehrmals über eine manchmal wackelige und manchmal erstaunlich gute Skype-Verbindung mit Abu Wad gesprochen. Ich hier in Köln, in meiner warmen Küche, am Tisch neben dem Kühlschrank. in dem meist eine Flasche Cremant liegt und im Augenblick nicht weniger als 3 verschiedene Sorten Senf. Er in Raqqa, der selbsternannten Hauptstadt des IS-Kalifats. In einer Wohnung, die nur wenige Stunden am Tag Strom hat, in der die meiste Zeit ein klappriger Generator läuft, der die Heizung mit Wärme und die Satelliten-Internetverbindung mit Strom versorgt.
Ich verstecke mich in einem privaten Haus. Niemand weiß, wo es genau ist. Ich verbringe die meiste Zeit hier und arbeite. Gleichzeitig weiß ich, dass der IS seit Monaten hinter mir und meinen Freunden her ist. Und die haben viele Leute, die sich gut mit dem Netz auskennen. Die suchen nach uns. Und ich befürchte, eines Tages werden sie uns erwischen.
Jedes Mal, wenn Abu Wad online geht, tut er das in der Gewissheit, dass ihm der IS schon auf den Fersen sein könnte. Dass sie ihn eines Tages trotz ausgeklügelter Sicherheitsvorkehrungen erwischen und exekutieren. Abu Wad steht auf den Fahndungslisten des IS. Denn mit dem Laptop, über das er gerade mit mir skypt, haben er und 16 Mitglieder einer Untergrundbewegung seit April diesen Jahres hunderte heimlich aufgenommene Fotos und Videos aus Raqqa ins Netz gestellt.
Unsere Gruppe nennt sich Raqqa is being slaughtered silently. Wir haben sie dieses Jahr im April gegründet, als der IS hier die Kontrolle übernommen hat. Bevor wir dann damit anfingen, Fotos und Videos ins Netz zu stellen, wusste die Welt überhaupt nicht, was hier passiert. Bis heute versuchen wir, die Stimmen aus Raqqa in die Welt zu schicken und wir hoffen natürlich, dass uns jemand helfen kann, die Situation hier zu ändern.
Es sind wackelige Videos von geisterhaften leeren Straßen, zerbombte Häuser, Alltagsszenen aus dem Kalifat, die Abu Wad und die anderen Studenten von Raqqa is being slaughtered silently über Facebook und Twitter verbreiten. Bilder von IS-Kämpfern in voller Montur, die ihre komplett verschleierten Frauen mit lässig geschulterten Waffen bei den täglichen Einkäufen begleiten. Menschenschlangen vor Bäckereien und Suppenküchen, die zeigen, dass der IS Probleme hat, die Zivilbevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Viele Videos zeigen die Brutalität, mit der Abu Wad und die anderen Einwohner von Raqqa fast täglich konfrontiert sind. Fotos von abgeschlagenen Köpfen, die der IS zur Abschreckung der Bevölkerung auf Zaunpfähle am zentralen Platz der Stadt gepflanzt hat. Dieses Video auf dem YouTube-Account der syrischen Untergrundreporter heißt When ISIS Wants to Scare People in Raqqa. Es zeigt die Mujahideen des IS auf Panzern und auf Pickup-Trucks. Besoffen von der eigenen Macht ziehen sie mit schwerem Kriegsgerät im Schlepptau in einem improvisierten Triumphzug durch die Straßen. Einige der Männer sehen aus, als würden sie nicht aus Syrien stammen. Abu Wad erzählt mir, dass in seiner Stadt mittlerweile mehr ausländische Kämpfer als ursprüngliche Einwohner leben.
Diese ausländischen Kämpfer, die kommen von überall her. Es gibt auch einen bekannten deutschen Sänger hier, über den wir ein Video veröffentlicht haben. Die meisten von denen können nicht mal Arabisch. Hier in Raqqa laufen Schwarze und Weiße rum, Asiaten. Manchmal kann ich kaum glauben, dass ich in einer arabischen Stadt wohne.
Raqqa gehört heute dem Islamischen Staat und den Kämpfern, die mit ihm kamen. Abu Wad erzählt mir, viele der ursprünglichen Einwohner seien spätestens in dem Moment geflüchtet, als die Amerikaner begannen, die IS-Stellung in Raqqa zu bombardieren. Die, die es sich leisten konnten, sind in die vom Assad-Regime kontrollierten Gebiete, die Türkei oder nach Europa geflohen. In die leerstehenden Häuser zogen die fremden IS-Kämpfer und ihre Familien, die vom Islamischen Staat fürstlich für ihre Dienste belohnt werden. $800 bis $1,200 zahlt der IS pro Kämpfer. Dazu kommen nochmal 400 bis 700 Dollar für die Ehefrau und einen Sohn.
Sie geben ihm die besten Häuser und viel Geld. Also Geld für die Frau, Geld für die Kinder. Die bekommen Benzin für ihre Autos und Öl, mit dem sie dann ihre Häuser heizen können. Alles umsonst.
They live here like a king.
Do you have any personal encounter with these people?
There are a story happened with my girlfriend.
Meiner Freundin ist mal eine merkwürdige Geschichte passiert. Sie hat in einem Internetcafé eine IS-Kämpferin aus Frankreich kennengelernt und die hat ihr erzählt, dass sie jederzeit bereit ist, sich in die Luft zu sprengen, wann immer Abu Bakr al-Baghdadi es ihr befiehlt.
Is ready to bomb herself at any time.
And your girlfriend, how did she react?
She was surprised about that, but she didn't.
Naja, die war sehr überrascht, sowas zu hören, hat aber gut reagiert und nur gesagt, super, toll, wir würden das ja auch gerne machen, aber wir haben zu große Angst davor.
But we can't, we are afraid.
Rückblende. Als sich der Islamische Staat Anfang 2014 in Raqqa an die Macht bombt, erzählt Abu Wad, sei sein kurzer arabischer Frühling schlagartig vorbei gewesen. Wie viele syrische Studenten hatte er sich zu Beginn des Bürgerkriegs große Hoffnungen auf Veränderungen in seinem Land gemacht.
Hier in Syrien gab es noch nie sowas wie Freiheit. Assad will für immer der syrische Präsident sein. Seine Familie kontrolliert Syrien seit 40 Jahren. Vor Bashar war sein Vater Hafiz an der Macht. Als der Vater starb, übernahm dann der Sohn die Kontrolle. Weißt du, Syrien ist ein reiches Land. Wir haben Öl, Gas, viele Bodenschätze und die Assad-Familie kontrolliert alles. Die Menschen hier, die das nicht so gut finden, die verschwinden eines Tages einfach und niemand erfährt, was mit ihnen passiert ist.
I can imagine you had a lot of hope that for you in Raqqa the situation will be better.
Yeah.
But then what happened?
First, when there was a revolution in Raqqa, we were very happy.
Als die Revolution nach Raqqa kam, da waren wir erstmal sehr froh darüber. In den ersten Wochen gingen wir auf die Straße und demonstrierten gegen das Assad-Regime. Dann kamen die Rebellen der Freien Syrischen Armee in meine Stadt und darüber war ich sehr glücklich. Endlich konnten wir uns frei bewegen, unsere Meinung sagen und in der Zeit habe ich auch angefangen, für die revolutionären syrischen Medien zu schreiben.
Abu Wad erzählt, die Zeit, als die Rebellen von der Freien Syrischen Armee in Raqqa an der Macht waren, sei die beste seines Lebens gewesen. Zusammen mit seinem Freund Mutas aus Aleppo fängt er an, als Bürgerreporter der revolutionären syrischen Untergrundmedien zu arbeiten. Mutas war in seiner Heimatstadt Aleppo eine der bekanntesten Stimmen gegen Assad.
Das Assad-Regime war hinter ihm her in Aleppo. Deswegen musste er nach Raqqa fliehen, um weiter für die revolutionären syrischen Medien arbeiten zu können. Ich glaube, er war 21 oder 22 Jahre alt, als er bei uns ankam. Er hat in Aleppo arabische Literatur studiert und er arbeitete für Sham. Das ist das größte syrische Revolutionsnetzwerk. Eines seiner bekanntesten Blogs hieß Syrian Revolution Against Al-Assad and ISIS.
Mutas ist für Abu Wad und die anderen Studenten in Raqqa eine wichtige Inspiration. Er zeigt ihnen, dass es was bringt, die eigene Stimme zu erheben, für das einzutreten, woran man glaubt. Auch unter schwierigen, ja hoffnungslosen Umständen. Als dann der IS vor den Toren von Raqqa steht, ist Abu Wad und seinen Kommilitonen schnell klar, dass sie ihre eigene Untergrundorganisation gründen wollen. Eine Stimme gegen den Islamischen Staat, die der Welt erzählt, was in ihrer Stadt passiert.
Nachdem der IS in Raqqa die Kontrolle übernommen hatte, haben wir unsere eigene Organisation aufgezogen. Mutas hat sich gefreut, als ich ihm von Raqqa is being slaughtered silently erzählte. Und er war der Erste, der sagte, dass er bei uns mitmachen will. Aber im April 2014 wurde er dann verhaftet. Er hatte schon länger das Gefühl, dass er hier nicht mehr sicher ist, weil das Regime und der IS seinen echten Namen kannten. Deswegen haben wir ihm auch geraten, aus Raqqa abzuhauen und in eine Gegend zu gehen, die unter der Kontrolle der Freien Syrischen Armee steht.
So he was on his way out.
Yeah, they arrested him in ISIS checkpoint.
Dann wurde er aber an einem IS-Checkpoint angehalten. Sie haben seinen Namen überprüft, seinen Facebook-Account geöffnet und dann gesehen, dass er für uns arbeitet und dass er viele Anti-IS-Posts veröffentlicht hat. 2 oder 3 Wochen nach seiner Verhaftung haben sie ihn dann hingerichtet und seiner Familie die Leiche geschickt. Ich habe sein Foto in meinem geheimen Facebook-Account gepostet. Das ist ein sehr persönliches Foto für mich. Ich glaube, wenn sie Mutas nicht geschnappt hätten, wir wären längst aus Raqqa abgehauen, wann immer wir uns hier nicht sicher gefühlt haben. Aber jetzt werden wir weitermachen.
Wenn ich mir den Facebook-Account von Ruckers Being Slaughtered Silently oder von Abu Ward anschaue, dann sehe ich vor allen Dingen Leichen. Kinderleichen, Leichen von getöteten und verstümmelten Soldaten des Assad-Regimes und der Freien Syrischen Armee. Einen hat der Islamische Staat mitten auf eine Straßenkreuzung gesetzt und ihm den abgeschlagenen Kopf in den eigenen Schoß gelegt. Solche Grausamkeiten für die Welt zu dokumentieren, das begreift Abu Ward heute als seinen Job. Hätte man ihm vor 3 Jahren, vor dem Krieg, erzählt, dass er das völlig normal finden würde, er hätte einen wohl für verrückt erklärt.
Am Anfang hatte ich Angst, solche Aufnahmen zu machen. Nicht Angst, aber ich finde sowas natürlich schrecklich. Aber mittlerweile ist es auch irgendwie normal für mich. Und nicht nur für mich, die Kinder hier in Raqqa, die spielen mit den Köpfen der Exekutierten Fußball.
How is your personal situation? I mean, can you explain how you feel?
I'm very sad, but when I go out or
ich bin schon oft sehr traurig, aber wenn ich dann rausgehe, um Videos aufzunehmen, dann geht's mir eigentlich gut. Dann habe ich keine Angst mehr.
If anyone show me afraid,
wenn ich jetzt zeigen würde, dass ich Angst habe, dann würden die mich sofort schnappen. Also ich laufe einfach normal rum und ich bin zuversichtlich und selbstbewusst.
How can you do that without getting caught?
Wir haben mittlerweile eine gewisse Erfahrung.
You have tricks.
Ja, es sind die gleichen Tricks, die wir schon bei unserer Arbeit gegen Assad eingesetzt haben, also bei den Demonstrationen gegen das Regime. Wir sind ziemlich gut darin, versteckte Aufnahmen zu machen. Ich stecke einfach mein Handy in meine Tasche oder unter mein T-Shirt und filme los.
Am Anfang hat Ruckers Being Slaughtered Silently vor allem voll verschleierte Frauen losgeschickt, die heimlich unter dem Niqab ihr Handy mitlaufen ließen. Aber nachdem eine der Bürgerreporterinnen ihre Aufnahmen ans französische Fernsehen verkaufte und sich mit dem Geld nach Frankreich absetzte, ist diese Methode verbrannt. Wobei der Trick, mit dem Abu Ward und seine Freunde heute die besten Aufnahmen machen, der ist eigentlich sogar noch besser. Ruckers Being Slaughtered Silently lässt nämlich den IS und seine Anhänger für sich arbeiten.
Letzten Freitag haben sie wieder 2 Leute hingerichtet. Der IS hat sie an einem Checkpoint verhaftet. Das waren beides Polizisten, die für das Assad-Regime gearbeitet hatten. Sie sind auf dem zentralen Platz von Raqqa exekutiert worden. Und bei diesen Exekutionen sind immer viele Menschen, die filmen. Und manchmal schaffen wir es, solche Videos direkt von den IS-Kämpfern zu bekommen. Die filmen sowas immer, um sich die Videos nachher gegenseitig zu zeigen und ins Internet zu stellen. Und wenn die Filme dann lange genug im Umlauf sind, so nach 2 bis 3 Tagen, dann stellen wir sie einfach in unsere Accounts.
Abu Ward erzählt, dass die ganze Bevölkerung von Raqqa, seiner Organisation, ständig neuen Stoff für Facebook oder Twitter liefert. Passanten, die gruselige Alltagsszenen filmen, um sie den daheimgebliebenen Familienmitgliedern zu zeigen, sind in Raqqa ganz alltäglich. Vor allem die öffentlichen Exekutionen, die alle 2 bis 3 Wochen auf dem Naim Square stattfinden, ziehen immer ein großes Publikum an. Naim bedeutet Paradies. Der Islamische Staat hat diesen zentralen Platz von Raqqa, auf dem vor dem Krieg die Studenten rumhingen, um zu quatschen und sich mit Mädchen auf ein Date zu treffen, wo die Kinder spielten und die Alten ihnen dabei zuschauten. Der IS hat diesen Platz in eine absurde Hölle verwandelt. Der Satz, ich sehe dich später auf dem Platz, den man früher an der Uni seinen Freunden zuwarf, wenn man sich nach der Vorlesung verabreden wollte. Dieser Satz hat für Abu Ward heute eine völlig andere Bedeutung bekommen.
Wenn ich mit meinen Freunden in unserem sicheren Haus sitze und einer von uns rausgehen will, um ein Video zu drehen, dann sagt er manchmal zu den anderen, tschüss, ich sehe euch morgen vielleicht auf dem Naim Square. Das bedeutet so viel wie, vielleicht werden wir dort morgen alle hingerichtet. Es ist also so eine Art makabrer Humor. Ja, habe ich schon. Aber wir gehen einfach trotzdem raus und drehen. Also klar, es ist schwer und gefährlich, aber wir setzen eben auf unsere Erfahrung. Und natürlich ist uns auch immer bewusst, dass sie mehr denn je nach uns suchen. Denn sie wollen ja nicht, dass die Welt da draußen erfährt, was hier passiert.
Wenn Abu Ward über seine heimlichen Videoshoots auf dem Naim Square spricht, wenn er und seine Freunde nachts durch die verlassenen Straßen von Raqqa streifen und sich dabei filmen, wie sie nieder mit Daesh an die Wände sprühen, Daesh ist das arabische Akronym für den Islamischen Staat, dann ist seine Stimme voller Energie und Zuversicht. Dann ist er Abu Ward al-Raqqawi, der Wächter, der Revolutionär mit der Kamera, der den Islamischen Staat mit seinen Bildern mehr als nur ein bisschen ärgert. Einer, der offen zeigt, dass er sich nicht einschüchtern lässt. Der stolz darauf ist, dass viele Fotos und Videos von Raqqa's Being Slaughtered Silently in den letzten Monaten den Weg in die Weltmedien gefunden haben. Quelle Internet steht dann meist unter den Aufnahmen, die die ungeheure Brutalität dokumentieren, mit der der Islamische Staat in Raqqa über die Menschen herrscht. Abu Ward schätzt, dass seit der Machtübernahme etwa 4000 Menschen öffentlich exekutiert wurden. Wenn ich mich hier in Deutschland mit Freunden oder Kollegen über den Islamischen Staat unterhalte, über die Enthauptungsvideos oder diese Videos aus den Lagern, in denen aus 12-jährigen Kindern Selbstmordattentäter gemacht werden, dann wird die Gewalt, die der Islamische Staat ausübt, meist mit fanatischem Islamismus in Verbindung gebracht. Die Brutalität des Islamischen Staats, glauben viele Menschen bei uns, habe vor allem mit der Religion, mit dem Islam zu tun. Aber wenn ich mit Abu Ward spreche oder mir seine Fotos und Videos anschaue, dann ist deutlich, wie wenig das, was in Raqqa passiert, mit religiösem Fanatismus zu tun hat. Der Islamische Staat nutzt seine Ultra-Violence vielmehr dazu, die Bevölkerung in den eroberten Gebieten in Angst und Schrecken zu versetzen. Sie dazu zu bringen, sich bedingungslos zu unterwerfen, Widerstand erst gar nicht in Erwägung zu ziehen. Und das ist auf eine sehr abgefuckte Art schlau und kühl kalkuliert. Wie hervorragend diese Unterwerfungsstrategie funktioniert, kann man, sagt Abu Ward, täglich in Raqqa beobachten.
Hier bei uns spielen Clans eine große Rolle. Und der Chef des größten Clans, der hat dem IS versichert, dass er sie unterstützt. Das hat der IS dann gleich im Internet verkündet und sie haben viele Versammlungen abgehalten und den Leuten gesagt, dass sie vom größten Clan unterstützt werden. Der Clan-Chef, der macht das aber nur, um seine Leute vor dem IS zu schützen. also um zu verhindern, dass er selbst verhaftet wird. Der IS postet jetzt die Fotos von dem Treffen mit dem Clan-Chef im Netz und verkündet, dass sie von der Bevölkerung in Raqqa unterstützt werden.
Abu Wad erzählt, in seiner Stadt sei es mittlerweile überlebenswichtig, so zu tun, als würde man den IS bedingungslos unterstützen. Um ihre Loyalität gegenüber dem Islamischen Staat zu demonstrieren, gehen viele Familien und Clans in Raqqa sogar so weit, dass sie ein Familienmitglied in den IS schicken. Das bedeutet nicht nur Schutz, sondern bringt auch Geld, erzählt Abu Wad. Die einheimischen Kämpfer bekommen zwar nur die Hälfte von dem, was der IS den ausländischen Kämpfern zahlt. Aber Abu Wad glaubt, dass viele Leute, die in Raqqa mit dem IS kollaborieren, das nicht tun, weil sie religiöse Fanatiker sind, sondern weil sie überleben wollen. Die Preise für Brot sind seit der Machtübernahme des IS um 125% gestiegen. Geschäftsleute müssen hohe Schutzzölle zahlen. Und natürlich, sagt Abu Wad, gibt es auch in seiner Stadt viele Menschen, die den Heilsversprechen des IS auf den Leim gegangen sind.
Die Leute gehen aus zwei Gründen zum IS. Ein paar glauben dran, die wollen wirklich für den IS kämpfen und sterben. Und die anderen, die sind arm und brauchen das Geld. Aber egal welches Motiv die Menschen haben, fest steht, dass auch viele Kinder und Jugendliche aus Raqqa zum Beispiel in Kobane für den IS kämpfen. Die meisten sind unter 18. Also der IS hat wirklich viele Kinder angeworben.
Manche werden vom Islamischen Staat von der Straße wegentführt. Andere von Anwerbern angesprochen und mit Geld, Geschenken und falschen Versprechungen in die Ausbildungscamps in der Umgebung von Raqqa gelockt. Einmal dort gibt es keinen Weg mehr zurück. Viele von den Kindern und Jugendlichen enden nach einer Blitzausbildung an der Waffe als Kanonenfutter auf den Schlachtfeldern. Raqqa is being slaughtered silently hat recherchiert, dass in den letzten 4 Monaten 30 Kinder und 45 jugendliche Nachwuchs-Dschihadisten aus Raqqa an verschiedenen Fronten der Region gestorben sind. Eines der neuesten Videos von Raqqa is being slaughtered silently zeigt Kinder in einem IS-Camp bei Raqqa. Die sind 10, 12, 14 Jahre alt und sitzen vermummt mit schwarzen Kapuzen in einem Bus. Die Szenerie wirkt wie ein fröhlicher Klassenausflug, bei dem die Schüler sich ein bisschen verkleidet haben und zusammen mit dem Lehrer Lieder singen, um sich die Zeit auf der Fahrt zu vertreiben. Nur dass das Lied eben kein syrisches Volkslied ist, sondern ein Propagandasong des Islamischen Staats. Die Kinder singen, dass das Assad-Regime untergehen wird und dass der IS kämpfen wird bis zum Sieg oder bis zum Tod. Für Abu Wad ist es manchmal schwer auszuhalten, dass er hilflos mit ansehen muss, wie sehr sich seine Stadt und ihre Einwohner in nur einem Jahr verändert haben und wie all seine Hoffnungen zunichte gemacht wurden. Die Hoffnung auf den arabischen Frühling, die Hoffnung auf die freie syrische Armee, später auch die Hoffnung auf die Amerikaner und den Westen. Abu Wad hatte gehofft, dass die Menschen hier im Westen seine Bilder sehen und Raqqa zu Hilfe eilen. Dass sie den Kämpfern der Freien Syrischen Armee schwere Waffen schicken, damit sie den Islamischen Staat aus seiner Stadt vertreiben. Aber seine Bilanz fällt ernüchternd aus.
Niemand ist gekommen, um Raqqa zu helfen. Die Freie Syrische Armee ist nach Aleppo zurückgedrängt worden. Wenn man ihnen schwere Waffen geben würde, könnten sie vielleicht nach Raqqa zurückkommen und gegen den IS kämpfen. Aber all die Versprechen, die die internationale Gemeinschaft gemacht hat, also dass sie ihnen Waffen und Geld schicken würden, die wurden alle gebrochen.
Seit ich angefangen habe, mit Abu Wad zu skypen, mache ich jeden Morgen meist als erstes seinen Facebook-Account auf, um zu schauen, was gerade in Raqqa los ist. Heute Morgen schreibt er zum Beispiel, Der IS tötet einen Jungen und wirft ihn vom Dach eines Silos. Sie beschuldigen ihn, homosexuell zu sein. Kurz davor hat er ein Foto von etwa 20 Leichen gepostet, die man zur Identifizierung durch die Familienangehörigen ordentlich in eine lange Reihe gelegt hat. Darunter steht: Zahl der Todesopfer des gestrigen Massakers durch das Assad-Regime. 200. Das sind Menschen, keine Zahlen.
What's the news in Raqqa?
Nothing until now, everything.
Erst war es ruhig, aber dann haben die Assad-Flugzeuge meine Stadt bombardiert.
So it was this time it was the regime.
Yeah.
You are really in the middle of everything, huh?
Yeah. Assad regime.
Ja, absolut. Also erst bombardieren die Amerikaner meine Stadt und dann kommt das Regime. Alle bombardieren meine Stadt.
Everyone come and bomb my city.
And you are in the middle of it.
Yeah.
It's not good.
Yeah.
So how are you?
I'm fine, I don't know.
Yeah, okay.
Jeden Morgen frage ich mich, woher Abu Ward die Kraft nimmt, weiterzumachen. Ich glaube, dass es vor allen Dingen seine Arbeit ist, die ihn aufrecht hält. Auch wenn er längst nicht mehr glaubt, dass jemand Raqqa zu Hilfe eilen wird, ist da doch das Gefühl, dem Islamischen Staat jeden Tag aufs Neue ein trotziges Fuck you zuzurufen.
Are you scared of to die or of your life or so?
No, because they executed my friend.
Sie haben meinen Freund hingerichtet. Warum sollte es mir besser gehen als ihm?
So that I don't have any problem if I die. Sometimes I thinking that maybe I will be executed.
Also manchmal denke ich, dass sie am nächsten Tag kommen und mich auch hinrichten. Ich träume nachts davon.
But I'm happy. No.
Aber im Moment bin ich glücklich, weil ich meine Arbeit habe.
So, you think that one day they will find you?
I think that. Sometimes that.
Manchmal spinnen meine Freunde und ich rum und wir stellen uns vor, dass wir in ein anderes Land gehen und dort unser Leben weiterleben. Aber die meisten von uns haben nicht das Geld, um Raqqa zu verlassen. In die Türkei zu fliehen würde viel Geld kosten.
But don't you think it's better to live in a refugee camp somewhere in Turkey than to be in Raqqa?
Nein, ich ziehe es vor, hier in Raqqa zu sterben.
Abu Ward al-Raqqawi nennt sich dieser Aktivist der Gruppe Raqqa is being slaughtered silently. Er dokumentiert die Lage in der IS-Hochburg Raqqa und setzt damit sein Leben aufs Spiel. Martina Schulte ist es gelungen, Kontakt zu ihm aufzubauen. Der Radio Wissen hier, die 100, und heute geht es bei uns um Raqqa, die Hauptstadt des IS. Amar Mata ist Filmemacher, er ist jung, gerade mal 27 Jahre alt, aber er hat viel mehr erlebt als die meisten von uns. Amar kommt aus Raqqa und er hat auch noch Verwandte, die dort leben. Dort, wo gerade der IS herrscht und brutal seine Vorstellung von Islam durchsetzt. Amar hat das nicht selbst mitbekommen, er ist vor 2 Jahren geflohen, lebt im Exil in Deutschland, im Writers Exile Programm des Deutschen Pen-Zentrums, also des Internationalen Schriftstellerverbandes. Seit dem Beginn der Revolution in Syrien macht er Filme über die Situation in seiner Heimat, hat dafür auch einige Preise bekommen. Wolfgang Schiller hat den Mann in Berlin getroffen.
Amar Mata ist zurzeit ein gefragter Mann. In den letzten Wochen hat er eine Menge Interviews gegeben, der BBC, dem französischen Fernsehen, der Deutschen Welle. Die Journalisten fragen ihn zu Raqqa, zum IS, der die Stadt zu seiner Hochburg gemacht hat, und sie wollen wissen, warum jetzt so viele junge Europäer dahin gehen. Auch ich will diese Frage stellen, Amar ist damit unglücklich. Alle interessieren sich nur für den IS und nicht, wie es dem ganzen syrischen Volk geht, das einmal so viele Hoffnungen hatte, so wie er, und sich von der Welt im Stich gelassen fühlt.
Du machst jetzt gerade mit mir ein Interview, stellst Fragen zu der ISIS, andere Journalisten machen mit mir Interviews, da geht es irgendwie hauptsächlich um ISIS, aber letztendlich nur, weil vielleicht deutsche Staatsbürger sich der ISIS angeschlossen haben. Und was jetzt aus dem syrischen Volk wird, das ist sekundär.
Er sagt das am Ende des Gesprächs, nach 1,5 Stunden. Aber es passt auch an den Anfang der Geschichte. Es ist die Geschichte über einen Journalisten, der mit großen Hoffnungen die Revolution in Syrien begleitet hat und sich heute fragt, was das alles gebracht hat. Ich treffe Amma in einem Studio in Berlin im Prenzlauer Berg, wo er an einem neuen Film arbeitet. Ein freundlicher, unkomplizierter Mensch. Er wirkt auf mich eher still, fast schüchtern. Aber das mag auch daran liegen, dass wir uns nicht unterhalten können. Amma spricht kein Deutsch oder Englisch und ich spreche kein Arabisch. Deshalb übersetzt Laila Jamar für mich. Als die Revolution in Syrien ausbricht, dreht Amma gerade einen Film in der Gegend von Raqqa. Raqqa ist eine etwas zurückgebliebene, arme, aber friedliche Stadt im Nordosten Syriens, so groß wie Mainz oder Rostock. Etwa 200.000 Menschen leben dort. Die Menschen unterstützen die säkulare Baath-Partei von Präsident Assad. Niemand kann sich vorstellen, dass die Stadt einmal die Hochburg des IS werden würde. Der Nordosten Syriens leidet damals unter einer großen Trockenheit. Die Ernte ist ausgefallen, die Landwirtschaft liegt am Boden und 500.000 Menschen ziehen weg in den Süden des Landes. Amma befragt Familien, die deshalb in Zelten leben müssen.
Ich konnte meinen Film nicht zu Ende drehen, weil dann brach die Revolution aus und die Panzer des Regimes sind dann angerollt gekommen und die Straßen wurden gesperrt und die Zelte, wo ich eigentlich den Film drehen wollte, die sind niedergerissen worden und die Panzer sind da durchgefahren.
Es ist Mitte März 2011, der arabische Frühling. Auch in Syrien gehen die Menschen gegen das eigene Regime auf die Straße. In Damaskus, in Aleppo, auch in Raqqa. Amma lebt damals schon seit langem in Damaskus. Und er ist von Anfang an mit der Kamera dabei.
Die Revolution war für mich als jungen Mann ein Traum. Also wir haben gesehen, was in Tunesien passiert ist, was in Ägypten passiert ist. Und es war für uns ein großer Traum, dass wir uns befreien von einem diktatorischen Regime. Und letztendlich muss ich leider sagen, dass sich dieser Traum nicht verwirklicht hat.
Denn die Welt schaut tatenlos zu, als Syriens Präsident Assad grausam zurückschlägt. Demonstranten werden erschossen, Journalisten dürfen nicht mehr über die Proteste berichten. Amma tut es wie viele Kollegen trotzdem und landet schon 2 Wochen später im Gefängnis.
Das erste Mal, als ich verhaftet wurde, das war am 28. März. Ich wohnte direkt gegenüber vom Parlament und mein Haus oder meine Wohnung wurde gestürmt von Sicherheitsbeamten. Die haben alles zerstört, alles kaputt gemacht und mich dann mitgenommen.
Während er und viele andere Reporter im Gefängnis sitzen, nehmen die Bürger die Sache selbst in die Hand. Filmen mit ihren Handys, berichten auf Facebook und Twitter. Und sie hoffen, dass die Welt doch noch reagieren wird auf die Bilder, die die Brutalität des Regimes zeigen. Als Amma wieder freikommt, geht er in den Untergrund. Der Geheimdienst lockt ihn in einen Hinterhalt. Er wird ein zweites Mal verhaftet und gefoltert. Er soll die Verstecke der Opposition verraten, aber er hält dicht. Während Amma das zweite Mal im Gefängnis sitzt, beschließt die Opposition nicht länger auf das Ausland zu warten und sich gegen das Regime zu wehren. Die Freie Syrische Armee bildet sich. 20.000 Menschen sind da bereits vom Regime getötet worden. Ich frage Amma, ob er auch bereit gewesen wäre zu kämpfen. Nein, sagt er. Er hat noch nie eine Waffe getragen und er wird auch keine tragen.
Meine Waffe ist das Wort und das Bild. Obwohl ich sehr enttäuscht bin oder ich habe den Glauben verloren, ob diese Waffen tatsächlich was bewirken.
Nachdem Amma wieder freikommt, geht er ins Ausland, über die grüne Grenze nach Jordanien. Er will nicht riskieren, dass er ein drittes Mal verhaftet wird. Es ist jetzt März 2012, 1 Jahr nach Ausbruch der Revolution. Aus dem Exil in Deutschland muss Amr verfolgen, wie sich die Welt nicht einig wird. Ein paar Staaten, darunter Russland und China, unterstützen das Regime von Assad. Der Westen und die Golfstaaten halten eher halbherzig zur Freien Syrischen Armee, verweigern aber Waffen oder humanitäre Hilfe. Syrien ist ständig in den Nachrichten, aber es gibt keine Lösung. Und wir, die sogenannte Weltöffentlichkeit, übersehen, wie vom Irak aus Al-Qaida und andere radikale Islamisten immer mehr Macht gewinnen. Im Lauf des Jahres 2013 bekommt Al-Qaida, die sich jetzt schon ISIS nennt, vor allem in Raqqa immer mehr die Kontrolle und gewinnt die Oberhand über die Freie Syrische Armee dort.
Es ist eine Gegend, die sehr dicht am Irak ist. Und die Freie Syrische Armee dort ist nicht sehr stark. Dann hat die reguläre syrische Armee, also die Armee des Regimes, Raqqa überhaupt nicht verteidigt gegen diese ISIS. Also im Gegensatz zu anderen Städten oder Gebieten, die von der Freien Syrischen Armee eingenommen wurden, da gab es erbitterte Kämpfe, blutige Kämpfe, sodass man den Eindruck gewonnen hat, dass die den Raum gegeben haben.
Nicht nur Amr hat den Eindruck, dass Assad die Islamisten gezielt hat stark werden lassen, um sich dann als Partner im Kampf gegen Terroristen wieder ins Spiel zu bringen und um davon abzulenken, wie brutal er gegen die Zivilbevölkerung vorgeht in Gebieten, die die Freie Syrische Armee unterstützen. In Raqqa lebt auch noch Amrs jüngerer Bruder Muhammad Nur. Auch er ist Journalist und Kameramann. Im Jahr 2013 dokumentiert er den Kampf zwischen der Freien Syrischen Armee und den Islamisten des ISIS in seiner Stadt. An einem Tag, es ist der 14. August, filmt er eine Demonstration gegen die Islamisten vor dem Hauptquartier der Freien Syrischen Armee in Raqqa. Da explodiert eine Autobombe.
Also ich war damals unterwegs in die Türkei. Ich wollte mit meinem Bruder einen Film drehen über Erdölraffinerien in Nordsyrien. Und wie gesagt, ich war in der Türkei. Und dann hat mich ein Freund über Skype erreicht und mir erzählt, dass mein Bruder gestorben ist. Ich habe dann meine Eltern angerufen und nachgefragt und die haben gesagt, nee, wir wissen noch nichts Genaues, die Information ist noch nicht gesichert.
Amr fährt so schnell es geht nach Raqqa. Er will bei seiner Familie sein.
Muhammad Nur, sein Bruder, war dort, wo diese Autobombe hochgegangen ist und hat gefilmt. Dort gab es Protestdemonstrationen und so weiter. Er hat das alles gefilmt und plötzlich war er verschwunden. Und meine Eltern wurde die Kamera gezeigt, seine Kamera, die völlig verkohlt war. Und dann hat man uns eben gesagt, er ist gestorben, der ist tot. Und meine Eltern haben ihn überall gesucht, weil wir hatten eben auch noch keine Leiche. Und dann hat man eine Leiche gefunden und dachte, das wäre mein Bruder.
Das ist er aber nicht. Amr sucht mit seinen Eltern die Leichenhäuser ab. Muhammad Nur bleibt verschwunden. 10 Tage später erhält die Familie die Nachricht, dass Muhammad von der ISIS verhaftet worden ist. Ein Mitgefangener hat ihn im Gefängnis erkannt. Mehr wissen Amr und seine Eltern nicht. Es ist das letzte Lebenszeichen, das sie von ihm haben, seit über einem Jahr. Aber natürlich, sie hoffen, dass er noch lebt. Mehr will Amr nicht dazu sagen. Es belastet ihn, darüber zu sprechen. Damals im Herbst 2013 ist es das erste Mal, dass Amr seit seiner Flucht wieder nach Raqqa kommt. Und er erlebt, wie sich die Stadt unter der Herrschaft des IS verändert hat, der sich damals noch ISIS nennt oder arabisch Daesh. Die Milizen mischen sich in das Privatleben der Menschen ein. Seine Mutter muss einen Schleier tragen. Der IS hat die Kontrolle über alle staatlichen Institutionen übernommen, Polizei, Schulen, Justiz.
Letztendlich war das von einem unterdrückerischen Regime, hatte sich das in ein anderes unterdrückerisches Regime gewandelt. Im Stadtzentrum gab es eine Fahnenstange, vorher hing die Flagge des Regimes. Und dann kam ich dahin und dann hing die Flagge von Al-Qaida. Und das war für mich ein schockierendes Erlebnis. Letztendlich, das eine war ein unterdrückerisches Regime und jetzt haben wir ein anderes unterdrückerisches Regime, was genauso brutal und blutig vorgeht, wie das Regime vorher auch.
Als ich ihn frage, ob er nicht doch einen Unterschied sieht zwischen dem IS und dem Assad-Regime, fragt er zurück, welchen ich denn sähe. Ich fühle mich überfordert. Soll ich mich auf die Diskussion einlassen? Für den, der gefoltert oder getötet wird, macht es keinen Unterschied, welche Motive dahinter stehen. Ich kann keine überzeugende Antwort geben. Vielleicht ist der Unterschied wirklich nur, dass der IS mit seinen Grausamkeiten im Internet prahlt, denke ich später.
Die Situation ist die, morgens wird man beschossen von dem Regime, abends wird man beschossen von der ISIS. Das ist die Situation der Menschen jetzt gerade in den Gebieten. Und dass die Weltgemeinschaft, die internationale Gemeinschaft immer noch schweigt zu den Verbrechen oder jetzt im Prinzip erklärt hat, dass Daesh der große Feind ist und über die Verbrechen, die das syrische Regime verübt, hinwegsieht und das als weniger schlimm betrachtet, führt letztendlich dazu, dass man die ISIS unterstützt, letztlich, dass die Menschen von der Enttäuschung oder von dem Gefühl, alleingelassen zu sein in dieser Situation, vielleicht in ISIS dann den Retter sehen.
Es fällt schwer, das zu verstehen. Vielleicht versucht Amar zu erklären, was kaum zu erklären ist. Er wirkt resigniert in dem Moment. So viele Menschen, Bürger, Blogger, Journalisten haben so viel riskiert. Menschen wie er und sein Bruder sind verhaftet worden, im Exil, verschwunden oder getötet worden und konnten doch nichts erreichen für die Freiheit oder die Demokratie.
Wir waren optimistisch, wir haben geglaubt, dass in der Welt irgendwie so ein Funken Menschlichkeit da ist. Und wenn die Menschen sehen, wie wir massakriert werden auf den Bildschirmen, dass sich da irgendwie etwas bewegt in den Menschen. Und diesen Glauben haben wir verloren. Wir sind jetzt geworden zu journalistischen Geschichten. Und offensichtlich ist nicht so eine ernste Sache, unser Sterben für die Weltgeschehen.
Und ein wenig fühle ich mich ertappt dabei, dass er vielleicht recht haben könnte.
Von der Welt im Stich gelassen. Wolfgang Schiller hat den Exilsyrer und Filmemacher Amer Matar getroffen. Er stammt aus Raqqa, der Hauptstadt des IS in Syrien. Ihr hört D-Radio Wissen, die 100. Wir sind Raqqa, Geschichten aus der Hauptstadt des IS, heute in der 100. Paulus Müller hier und bei mir im Studio Julia Rosch, 100-Redakteurin. Julia, heute, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, die wir hier machen, da sind Kollegen auf mich zugekommen, die da so durch die Redaktion liefen und haben gefragt, ob alles in Ordnung wäre. Weil ich irgendwie ziemlich fertig aussah zwischendurch. Und das lag tatsächlich an dem, was wir uns für die Vorbereitung angeguckt haben. Zum einen die Bilder von Raqqa is being slaughtered, von der Silently, von der Aktionsgruppe da aus Raqqa, die von dort schicken. Andererseits gibt es auch wunderbare, was heißt wunderbare, ja schockierende, aber gut gemachte Videos, die so einen Einblick geben.
Genau, das sind Videos, die das Vice Magazine dieses Jahr im April ungefähr veröffentlicht hat. Und zwar deren Reporter Medyan Dairi. Ich hoffe, dass ich den richtig ausspreche. Und der war nämlich vor Ort. 3 Wochen ist er da als Embedded Journalist sozusagen mit dem Islamischen Staat unterwegs gewesen, mit dem Presseoffizier, der immer so eine Ray-Ban-Brille aufhat, wie man in dem Video sieht.
Was strange, ne?
Was echt strange. Erstaunlich ist. Und man sieht in den Videos so, wie die IS-Kämpfer mit dem Auto zur Front fahren. Und dann sagen sie immer, ja, dass sie die Scharia durchsetzen wollen. Dann fährt er später mit der Religionspolizei mit. Die sprechen Leute so auf der Straße an und sagen dann zu den Männern, wie die Frauen die Schleier tragen sollen. Und dann sind da eben ganz, ganz viele Szenen mit Kindern. Das sind manchmal so Jungs, die sind vielleicht keine 8 Jahre alt und die sagen aber, sie wollen unbedingt für den Islamischen Staat sterben.
Ja, Baghdadi und so weiter.
Und halten dann immer so die Hand in die Luft und strecken so den Zeigefinger in die Luft und den Daumen davon, was ausschaut wie so ein L, ist das Symbol für den Islamischen Staat. Und Dann gibt es Szenen, wo die irgendwie die Grenzen zwischen Syrien und dem Irak auflösen. Also wie sie sich dort wirklich ja, breit machen und wie sie die Bevölkerung auf der Straße einschwören auf ihr System, auf ihre Ideologie. Und
das sind faszinierende Aufnahmen, auch deswegen, weil wir ja sonst so wenig davon mitkriegen aus der Stadt.
Genau.
Und es gab ja auch ein bisschen Kritik, ne, an den Aufnahmen, dass er zu nah dran sei. Und
es gab so Szenen auch, die waren so ganz normal. Ne? Da sieht man dann, wie die IS-Kämpfer mit so kleinen Kindern planschen gehen im Euphrat und da in dem Fluss baden und so. Das ist so scheinbarer Alltag mitten in dem Terror. Und manchmal hat man fast das Gefühl, ach, die Menschen, die sind doch eigentlich glücklich. Und dann denkt man wieder, wie kann ich sowas denken?
Ja.
Weil sie natürlich auch die Bilder zeigen von Geköpften. Also die werden dann so eingeblendet, so Videos von geköpften Menschen und so weiter.
Ja, und man sieht zum Beispiel auch Gefangene, ne, die dann sagen, wie toll das ist, dass jetzt der IS hier sei, weil ich war vorher drogensüchtig und jetzt bin ich es nicht mehr. Dank Gott habe ich den gefunden. Und man merkt so ein bisschen, sie sagen das, weil sie Angst haben. Ja.
Genau, man merkt, dass sie Angst haben. Man sieht diese völlig testosterongesteuerten, verblendeten Kämpfer. Und gleichzeitig hat man so das Gefühl, wenn man ganz genau hinschaut, dann merkt man, dass die sich eigentlich die ganze Zeit nur selbst entlarven. Wie sie mit ihren Waffen posen und dann immer wieder die Scharia betonen und an den wahren Glauben beschwören, hat man so das Gefühl, die entlarven sich selbst. Und was noch auffällt, finde ich, ist, dass es alles ganz junge Männer sind, die noch jüngere, nämlich Kinder, für sich gewinnen wollen. Dass da keine journalistische Einordnung so richtig stattfindet, ist wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen in der Situation für den Journalisten, weil er damit vielleicht auch sein Leben aufs Spiel gesetzt hat.
Klar.
Ich glaube, man muss es ein bisschen differenziert betrachten. Auf jeden Fall sind es faszinierende Videos, die man irgendwie recht schnell schauen kann.
Und es ist aber trotzdem harter Stoff.
Harter Stoff, ja.
Tja, die Videos haben wir verlinkt auf deradiowissen.de und gleich in der 100 hören wir die Geschichte von einem, der nach Syrien gegangen ist, um dort für den IS zu kämpfen. Einer von diesen jungen Männern, die Julia gerade beschrieben hat. Islamisten errichten einen selbsternannten Gottesstaat und herrschen dort mit unfassbarer Grausamkeit, mit Angst und mit Schrecken. Und trotzdem ziehen in diesen Staat Menschen aus Deutschland, um für ihn zu kämpfen und, wie sie glauben, für Gott. Das kann niemand verstehen. Und deswegen versuchen Journalisten, diese Menschen zu sprechen, die in den Dschihad ziehen. Das ist aber nicht einfach, solche Leute vor das Mikro zu bekommen. Elisabeth Fee ist es gelungen, zufällig, auf der Straße in München, wo Salafisten mit ihrer Lease-Kampagne den Koran verteilt haben. Da hat sie Basayev getroffen, einen jungen, korrekten Mann. Sie wusste damals noch nicht, dass er losziehen würde. Wenig später aber war er in Syrien und seitdem verfolgt Elisabeth die Spur.
Während ich diesen Text schreibe, sitzt du wahrscheinlich gerade in irgendeiner Zelle in irgendeiner JVA in Deutschland. Es ist Sonntagabend. Ich esse die ersten Plätzchen und höre mir das Interview nochmal an, das ich im Mai mit dir geführt habe und in dem du mir von deinem Bruder erzählt hast.
Der ist jetzt in Raqqa, in Syrien. Seit ungefähr ein Jahr und sieben Monate ist er in Raqqa.
Keine Ahnung, ob der noch da ist, weil seitdem ist viel passiert. Bei dir. Und ich frage mich, was für einen Menschen ich da vor mir hatte. Vor einem halben Jahr, da waren die Blätter noch in Vollbesetzung an den Bäumen und du hattest einen Stapel Korane in der Hand, den obersten so plakativ aufgestellt, wie er das immer macht bei der Lease-Kampagne, damit die Passanten gleich sehen, was ihr da verteilt. Ich habe ihn noch nie gelesen, das habe ich euch ganz offen gesagt, als ich euch an diesem Samstag in der Münchner Leopoldstraße angequatscht habe. Aber ich wollte mit euch reden über Dschihadisten, über Jungs in eurem Alter und aus eurer Szene, die nach Syrien gehen. Vor einem halben Jahr, da hieß der sogenannte und selbst ernannte Islamische Staat ja noch ISIS. Und keiner von uns hat geahnt, dass ISIS bald halb Irak und Syrien überrennen wird. Mit Enthauptungsvideos durch unsere Nachrichten geistert und unsere Politiker ganz schön ratlos reingucken lässt. Und ich? Ich war zwar an dem Thema dran, hatte aber noch nicht viel erreicht.
Hallo, ich bin Elisabeth Fee. Habt ihr einen kurzen Moment für mich?
Ja, bitte. Leider, wir dürfen von dem kein Interview geben. Wir können, ohne dass sie nicht aufnehmen, können wir gerne reden, wir zwei. Aber mit Aufnahme leider, wir dürfen nicht machen.
Okay, damit hatte ich eigentlich schon gerechnet. Vielleicht wolltet ihr vier Jungs Anfang 20 wirklich nicht über Dschihadisten reden, weil ihr nicht mit ihnen in einen Topf geworfen werden wollt. Vielleicht durftet ihr auch nicht. Euer Chef, Ibrahim Abu Naji, ist ja einer der mächtigsten Salafisten in Deutschland und quasi Stammgast im Verfassungsschutzbericht, weil er ganz offen sagt, dass ihm die Scharia lieber wäre als das Grundgesetz. Er wollte mir später auch kein Interview geben, aber das nur nebenbei. Dann bist du um die Ecke gebogen. Anfang 20, weißes Hemd, quasi die Koranverteiler-Arbeitskleidung. Schwarzes Käppi mit dem islamischen Glaubensbekenntnis draufgestickt. Schwarze Haare, schwarzer Vollbart im Salafisten-Style, also mit freigelegter Oberlippe. Ich hatte mittlerweile schon einen Koran in die Hand gedrückt bekommen und mich von deinen Kollegen in eine Gleichberechtigungsdiskussion verwickeln lassen. Aber ich weiß noch genau, was mir durch den Kopf geschossen ist, als du mir ganz unverhohlen gesagt hast, dass dein Bruder nach Syrien gegangen ist, zu ISIS, und dass wir uns da gerne drüber unterhalten können, sobald du hier fertig bist. Das erste war, yes, Reporterglück. Viele Kollegen, die auch an dem Thema dran sind, haben mir gesagt, es wird so schwer, so jemanden zu finden. Und ich lerne meinen Gesprächspartner auf der Straße kennen. Und der wirkt auch noch ganz schlau, irgendwie aufgeschlossen und vertrauenswürdig. Der andere Moment, in dem ich mir dachte, das ist doch jetzt ein Scherz, das kann er doch nicht ernst meinen, der kam mir, als wir Nummern austauschten, um uns später zum Interview zu treffen. Ich schmierte deine in mein Notizbuch. Und du wolltest meine in dein Handy speichern und als du es entsperrst, sehe ich deinen Bildschirmhintergrund und das ist ein Foto von Osama bin Laden. Du sagtest, du meldest dich. Musst noch den Koranstand aufräumen, beten, jemanden anrufen, aber dann treffen wir uns. Ich weiß noch, dass ich mir ganz schön eigenartig vorkam, als ich danach direkt mit meinem Hipster-Rennrad den Bioladen angesteuert habe, um Sachen fürs Wochenende einzukaufen. Es war ja Samstag. Vielleicht, weil ich da so zwischen Karotten und Wirsing gespürt habe, dass ich und dieser Typ mit dem Osama bin Laden-Handy, dessen Bruder in den Dschihad gezogen ist, dass wir zwar in derselben Stadt leben und vom Alter her gar nicht so weit auseinander sind, aber dass wir unter Umständen auf echt unterschiedliche Dinge im Leben Wert legen.
Hallo?
Du schlägst vor, dass wir uns in einer Shisha-Bar in der Schillerstraße treffen.
Am Hauptbahnhof.
Ich habe noch nie von ihr gehört. Sie liegt im Table-Dance-Viertel beim Münchner Hauptbahnhof, versteckt im dritten oder was weiß ich wie vielten Innenhof hinter dem Dönerladen Alibaba. Alles klar. Als ich mit dem Rad und mit Einkaufstüte Richtung Alibaba rolle, rufe ich meinen Redakteur an.
Hi Till, hier ist die Ellie. Sorry, wenn ich dich am Samstagnachmittag störe, aber ich muss kurz mit dir reden.
Ich bin super aufgeregt. Gar nicht mal mehr wegen Osama bin Laden oder weil ich irgendwie Angst habe, ganz naiv in eine bisher unbekannte Münchner Terrorzelle einzuchecken. Ich habe Angst, dass ich es vermassle. Dass ich dir die falschen Fragen stelle, unkritisch bin, eben weil ich es nicht vermasseln will oder zu kritisch und dass du dann aufstehst und gehst. Herrje, wie interviewt man eigentlich jemanden, der mit menschenverachtenden Ideologien liebäugelt? Als ich die Shisha-Bar betrete, rede ich mir selbst ein, einfach auf Augenhöhe mit dir zu sprechen, so von Mensch zu Mensch. Ich bin die einzige Frau im Raum. Es gibt Wasserpfeife, Cola und einen echt holprigen Gesprächseinstieg.
Darf ich eigentlich du sagen?
Können Sie auch du sagen, ja.
Sie zu mir auch?
Oder? Ja, du. Sagen wir, bleiben wir bei du. Ja.
Okay. Elisabeth.
Elisabeth, ja.
Und du nochmal?
Ich soll dich Basayev nennen. Und das Du verlierst du in der nächsten Stunde immer mal wieder aus den Augen. Besonders dann, wenn wir ins Diskutieren kommen. Deinen echten Namen willst du nicht im Radio hören. Wegen dem Verfassungsschutz, der angeblich alle Koranverteiler beobachtet und dich besonders, weil du tschetschenische Wurzeln hast und mit der Separatistenbewegung dort sympathisierst. Reden wir also erstmal über den Bruder. Vor 1,5 Jahren war der nämlich auf einmal weg und hat sich erst wieder gemeldet, als er schon in Raqqa war.
Dieser Tag, er ist einfach gegangen. Es gab keinen Tag, wo ich verabschiedet habe von ihm.
Er hat nicht Tschüss gesagt?
Nein, er hat nicht Tschüss gesagt. Er ist gegangen und dann haben wir uns über Telefon weiter geredet.
Hast du ein Bild von ihm?
Das habe ich, ja. So, einmal haben wir hier ihn. Das ist die Flagge von ISIL. Die Flagge von ISIL. Islamische Staat, Irak und Levante, also Irak und Scham.
Vor der posiert er, hat eine Maschinenpistole in der Hand, ein schwarzes Tuch um den Mund. Also wenn ich einen Wüstenrebellen malen müsste, dann würde ich ihn so malen.
Wüstenrebellen. Peinlich, dass ich das gesagt habe. Was für ein Euphemismus. Klar, vor 1,5 Jahr war ISIS noch nicht bekannt dafür, die grausamste Terrorarmee der Erde zu sein, die sich mit dem Handy beim Panzerfahren filmt. Trotzdem, ich gebe zu, ich wollte dir in unserem Gespräch offensichtlich keinen Anlass bieten, mir grundsätzlich zu misstrauen. Natürlich, weil ich nicht wollte, dass du aufstehst, die Shisha-Pfeife hinwirfst und gehst. Ich wollte dich ja kennenlernen. Weil ich konnte es nicht verstehen, dass du so abgebrüht über den eigenen Bruder sprichst und konnte irgendwie nicht glauben, dass er dir nicht fehlt und dass das nicht das Hauptthema in deinem Kopf ist, statt dieser Wut. Die war echt nicht zu übersehen. Also sonst hättest du ja nicht schon bei den Wüstenrebellen so reagiert.
Okay, und wie würden Sie einen amerikanischen Soldaten malen? Da wäre das dann hinten eine amerikanische Flagge. Und da wäre das anstatt einer Kalaschnikow, wäre das eine M4. Viel Unterschied wäre da nicht jetzt.
Warum schickt er solche Fotos? Ist er stolz?
Nein, ich wollte das haben. Also er hat mir andere Fotos geschickt. Moment, hier haben wir auch ein Foto.
Er hält den Zeigefinger hoch, hinter ihm ist wieder ein Gewehr.
Besser, oder so? Jetzt haben wir das Gewehr weggemacht. Besser, oder?
Das ist scheinbar Teil von seinem Leben, das Gewehr, oder?
Ja, schauen Sie, er ist nicht zum Monopoly-Spielen gegangen nach Syrien, er ist zum Kämpfen gegangen. Und er kann nicht mit Playmobil kämpfen, er muss die Waffen haben.
Was das erzählt er so?
Was erzählt er? Er erzählt, ich frage ihn meistens, er erzählt nicht, weil er hat sehr wenig Zeit. Abends ist er mal, vielleicht in einer Woche ist er mal ein paar Mal online und ein paar Mal können wir reden. Und ich frage ihn, wie ist die Situation dort? Wie ist die Stadt aufgebaut? Was für Hilfsgüter braucht ihr? Und was ist die Situation jetzt? Weil es bekämpfen sich auch die Gruppen gegenseitig in Syrien. Und er erzählt mir, er ist sehr zufrieden. Viele sind aus Deutschland da. Und es werden Gruppen gemacht, zum Beispiel die aus der Türkei kommen, sind zusammen. Und er sagt, wir sind glücklich hier. Wir wollen, wenn der Krieg auch fertig ist, dann ist das Traum auf Erden, sagt er.
Du verkaufst es wie eine Utopie, wie den Traum von einem besseren Leben. Der Westen verfolgt die Muslime kategorisch und der syrische Diktator bringt sein eigenes Volk mit Chemiewaffen um. Und Leute wie dein Bruder bekämpfen ihn, sind die Helden und bauen ein Nest für alle unterdrückten Muslime auf der Erde.
In meinen Augen, er ist mein Liebling. Er ist ein Held, weil er das gemacht hat, was viele Menschen nicht machen können, weil sie Angst haben, weil sie die Gottesfürchtigkeit noch nicht erreicht haben, eine bestimmte Position davon. Und er hat das Richtige gemacht. Und ich freue mich für ihn, ich bin stolz auf ihn.
Kein Zweifel, dass es unterdrückte Muslime gibt. Aber mit dieser Sicht auf die Welt machst du es dir schon ziemlich einfach. Irgendwann streiten wir. Ich sage, Organisationen wie ISIS machen doch dasselbe, nur bringen sie Schiiten und Jesiden um. Andersgläubige, die eben nicht in ihr Weltbild passen. Du sagst, ISIS bringt zwar Menschen um, aber keine Frauen und Kinder. Als du am Ende noch meinst, Al-Qaida hätte 9/11 nie zugegeben, wird unser Gespräch haarsträubend und ich merke, es bringt nichts, wenn ich mit dir über Weltanschauungen diskutiere. Ich ärgere mich über dich und über mich, weil ich mich überhaupt auf sowas einlasse. Und du fängst immer dann, wenn du so Vergleiche wie Playmobil und Monopoly bringst oder mir Gegenfragen stellst, an, mich zu siezen. Da, in der Shisha-Bar, dachte ich, das ist so eine Art Höflichkeit, dass du das so drin hast. Ich fand dich ja trotz aller Radikalität auch irgendwie korrekt. Wenn ich mir heute das Interview nochmal anhöre, sehe ich das anders. Ich habe immer noch grundsätzlich Verständnis dafür, dass du dich über Ungerechtigkeiten empört hast. Aber ich glaube auch raushören zu können, was später noch kommen wird, was in deinem Leben passieren wird und wovon mir ein Freund von dir erzählen wird. Du hast dir damals schon ein ISIS-Video zu viel reingezogen. Zu viel Propaganda. Dein Bruder ist nicht zu Monopoly-Spielen da. Was ist das bitte für eine Floskel? Irgendwie glaube ich, du warst an diesem Samstag, als wir uns getroffen haben, schon auf einem ganz ähnlichen Trip wie dein Bruder. Was ist bei dir passiert, dass du so entschlossen geworden bist? Was hat dich radikal gemacht?
Also ich bin nicht radikal, ich bin das.
Ich finde dich schon radikal.
Du findest mich radikal, aber das ist dein Gefühl.
Also pass auf, was ist passiert, dass du dir gedacht hast, okay, man muss was tun?
Man muss was tun, weil gezielt Menschen und Kinder getötet werden.
Welcher Moment war das?
Als der vor 3 Jahren ungefähr der Syrienkrieg angefangen hat, habe ich mir öfters im Internet, YouTube und auf Facebook Videos gesehen. Und da habe ich dann angefangen nachzudenken. Was ist die Situation der Muslime auf der Welt? Was bin ich? Wer bin ich? Wer ist das auf dem Fernseher, der getötet wird? Ist es meine Schwester? Ist es mein Glaubensbruder? Dann habe ich angefangen, den Koran zu lernen und bin so auf die Ansicht gekommen, dass diese Leute bekämpft werden müssen, weil sie haben unsere Länder belagert, nicht wir haben eure Länder belagert. So sage ich das.
Hat dein Bruder schon Leute getötet?
Das weiß ich nicht. Sowas frage ich nicht. Also wichtig ist der Ziel, was er verfolgt. Mich interessiert nicht oder mich macht es nicht glücklich, dass er Menschen tötet oder Menschen die Kehle abhackt. Für mich ist das Ziel, die Ideologie, was er verfolgt, und das ist der Islamische Staat. Das macht mich glücklich.
Vermisst du deinen Bruder?
Vermisse ich natürlich. Vermisse ich aber, ich bin glücklich, nicht nur wegen ihm. Ich bin glücklich, dass Millionen von Menschen sich erheben gegen dieses System, was uns unterdrückt. Ich bin glücklich. Also mir ist lieber, dass er dort ist, anstatt hier zu sitzen und hier sein Abitur zu machen oder hier bei der Bäckerei zwei Sonntagsbrötchen zu verkaufen. Es ist besser, dass er für seine Religion, für Allah subhanahu wa ta'ala, Azzawajal, dort stirbt.
Der Moment, in dem ich dann doch Angst vor dir bekomme, ist eine Woche später. Du hast noch ein Foto von mir gemacht und behauptet, dass du das Interview selbst auch mit deinem Handy mitgeschnitten hast und ganz genau hinhören wirst, wie ich berichte. Ich sende einen Teil des Interviews fast ungeschnitten und sofort danach klingelt mein Handy. Ich gerate in Panik und obwohl ich mir journalistisch nichts vorwerfen kann, muss ich an die Kollegen denken, die mir, bevor ich dich getroffen habe, Recherchetipps gegeben haben. Einer bekam mal Besuch von Islamisten, als er mit seinen Kindern auf dem Spielplatz war. Manche arbeiten deswegen unter Pseudonym. Ich bitte eine Kollegin, mein Foto von der Internetseite des Radiosenders zu nehmen, gehe eine Zigarette rauchen und rufe dich zurück.
Elisabeth hier, du hast angerufen.
Du findest das Fazit der Sendung scheiße und falsch in deinen Augen.
Okay.
Aber du bedankst dich für die objektive Berichterstattung dir gegenüber und wir könnten uns gerne wieder mal treffen und reden. Wenn ich will, könntest du dann auch in meinem Büro vorbeikommen. Dass ich gar kein Büro habe, sage ich nicht und frage mich stattdessen jetzt, ob ich was falsch gemacht habe und doch zu unkritisch war. Der Islamist bedankt sich und fühlt sich fair behandelt. Ein bisschen absurd ist das ja auch. Dann hören wir zwei Monate kaum voneinander. Ich bin im Urlaub und lehne deine Facebook-Freundschaftsanfrage ab. Zu privat. Aber das Interview mit dir wird mein Bestseller des Jahres 2014. Es läuft auf so ziemlich allen Kanälen des Bayerischen Rundfunks und des Deutschlandfunks. Alle fragen mich, ob ich keine Angst hatte, so einen wie dich zu treffen. Und ich würde dich jetzt gerne wieder treffen. Es ist August. ISIS nennt sich jetzt Islamischer Staat und erobert im Irak Stadt für Stadt. Wir müssen reden. Als ich mich bei dir melde, ist deine Antwort kurz. Bin in Syrien, bei IS. Das Kalifat wurde ausgerufen und jeder Muslim müsse jetzt Hijra machen, also in einem muslimischen Land leben. Alter, wir schreiben noch kurz hin und her, aber ab dem 19. August bist du dann nicht mehr zu erreichen. Eine Zeit lang glaube ich, du bist tot und habe ein schlechtes Gewissen, dass ich Geld mit deiner Geschichte verdiene. Ich versuche mehr über dich rauszufinden, recherchiere im Netz, spreche alle Kontakte, die ich habe, auf dich an. Fehlanzeige. Auch in der Shisha-Bar will sich keiner an uns erinnern. Erst an einem anderen Samstag, es ist inzwischen September, habe ich Glück. Ich bin shoppen in der Innenstadt und begegne zufällig deinen Kollegen, die nach wie vor den Koran verteilen. Einer von ihnen, Yahya heißt er, kennt dich. Und er weiß, wo du bist. Im Gefängnis. Er zeigt mir einen Zeitungsartikel auf dem Handy. Ausgerechnet Bild.de schreibt, du bist nach 2 Monaten in Syrien zurückgekommen, mit dem Zug, und an der österreichischen Grenze hat man dich verhaftet. Im Netz steht, man wirft dir vor, dass du eine schwere, staatsgefährdende Straftat vorbereitet hast. Ich finde noch mehr Artikel über dich und bin ziemlich baff und frage mich immer mehr, wen ich da eigentlich vor mir hatte. War der Typ in der Shisha-Bar, der sich mit islamistischen Parolen da verschützt, seinen Bruder vermissen zu müssen, wirklich ein krasser Terrorist, der jetzt in der Zeitung steht? Wie ist es dir in Syrien ergangen und was bedeutet dieses Wort Terrorist überhaupt, wenn man einen kennengelernt hat? Yahya hatte noch länger Kontakt zu dir als ich und interessanterweise wollte er dasselbe von dir wissen.
Also ich habe ihn oft gefragt und er versucht immer also wenig zu schreiben, wenig uns zu antworten, weil er meinte, dass er um uns Angst hat, dass wir Probleme mit der Polizei haben oder sowas. Und er antwortet nur mit ja, nein und ja, ich habe ihn gefragt, ob dort gut ist und er hat gemeint, also das ist sehr gut und das gefällt ihm sehr.
Was hättest du ihn gern gefragt?
Ja, warum ist er hingegangen also, und warum ist er zurück? Also zwei Fragen, ja, die können mich interessieren.
Was glaubst du?
Vielleicht dachte er, dass es dort also Dschihad gibt und dass dort also Gesetze von Allah in seine Erde also praktiziert werden. Aber zurück vielleicht hat er sich getäuscht oder hat er etwas anderes gesehen.
Yahya ist wie du Anfang 20, stammt aus Libyen und studiert Bauingenieurswesen. Man könnte nicht meinen, dass er am Wochenende für Allah auf die Straße geht. Yahya trägt Sneakers und Karohemd. In der Uni-Mensa grüßt ihn jeder zweite Tisch. Aber er beschreibt dich als mutig und versteht, was du getan hast. Und ich frage mich, warum genau er wissen will, ob du dich mit deinen Vorstellungen vom Dschihad in Syrien getäuscht hast oder nicht. Als ich ihn frage, ob er sich das auch vorstellen kann, keine Korane mehr verteilen und nach Syrien fahren, sagt er aus Spaß, ich studiere erst mal zu Ende. Ich bin mir nicht sicher, wie witzig er das wirklich gemeint hat. Auch wenn das jetzt naiv und verharmlosend klingt, ich glaube, dass du eigentlich ein Idealist bist. Als wir uns im Mai getroffen haben, hatte ich schon ein bisschen Verständnis für dich, wegen deiner Wut auf Diktatoren und Kriegsverbrechen. Vielleicht war es sogar Sympathie. Aber jetzt kann es sein, dass du selbst in Verbrechen verwickelt warst. Du hast dich zumindest höchstwahrscheinlich einer Organisation angeschlossen, die solche verübt. Ich frage mich, ob du das auch so selbstgerecht rechtfertigst. Ob es immer noch diese Weltkonstruktion aus Ungerechtigkeiten gibt in deinem Kopf, mit der du andere Ungerechtigkeiten für legitim erklärst. Oder ob du vielleicht doch zurückgekommen bist, weil diese Weltkonstruktion eben nicht so cool ist wie in den IS-Propagandavideos, weil es im Bürgerkrieg keine Shishas gibt und weil dir eine kleine Zelle in der JVA vielleicht lieber war als 77 Jungfrauen im Paradies. Irgendwie würde ich mir das wünschen, dass du ein bisschen was kapiert hast. Deswegen, Basayev, wenn du das jetzt hörst, ich habe echt viele Fragen an dich. Leider wirst du ziemlich abgeschirmt. Die Staatsanwaltschaft verrät mir nicht mal den Namen deines Verteidigers. Aber spätestens, wenn der Prozess gegen dich anfängt, werde ich da sein. Ich bin zwar immer noch keine richtige Expertin, was Islamismus angeht, und auch den Koran habe ich noch nicht gelesen. Aber ich interessiere mich immer noch für dich und deine Geschichte und werde noch genauer zuhören als damals im Mai.
Einmal Dschihad und zurück. Elisabeth Fee hat für D-Radio Wissen 100 einen Dschihadisten aus Deutschland getroffen. Wir sind Raqqa. Das war die 100 über die Hauptstadt des IS. Danke Martina Schulte, die Abu Wad al-Raqqawi getroffen hat, der gegen den IS kämpft, indem er Videos und Fotos aus Raqqa schmuggelt. Danke an Wolfgang Schiller, der den Filmemacher und Exilsyrer Amer Mata getroffen hat. Danke an Elisabeth Fee, die uns von ihrer Begegnung mit dem deutschen Dschihadisten Basayev erzählt hat. Danke an Vera Pache online, Norman Wollmacher und Christian Wilke in der Technik. In der Redaktion Julia Rosch und Wolfgang Schiller. Hier in diesem Radio geht's gleich weiter mit Till Opel und einer Stunde Liebe. Schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war die 100.
D-Radio Wissen 100.
Unsere Gruppe nennt sich Raqqa is being slaughtered silently und wir haben sie dieses Jahr im April gegründet, als der IS hier die Kontrolle übernahm. Bevor wir damit anfingen, Fotos und Videos ins Netz zu stellen, wusste niemand da draußen, was hier passiert. Bis heute versuchen wir, die Stimmen aus Raqqa in die Welt zu schicken. Wir hoffen, dass uns jemand helfen kann, die Situation hier in Raqqa zu ändern.
Es ist natürlich so, dass ich noch viel mehr weiß über Abu Wad, weil ganz viele Sachen, die er mir erzählt hat, die habe ich natürlich entschieden nicht zu veröffentlichen, weil es ja in erster Linie auch darum geht, ihn zu schützen. Und das war aber beim Schreiben des Stückes manchmal ein bisschen schwierig, weil man ja normalerweise als Autor versucht, ja so ein bisschen so einen Einblick in so ein Leben zu geben. Und das war halt immer so eine Gratwanderung. Und deswegen haben wir auch einige Details in dem Stück ein bisschen verändert, damit also wirklich nicht zu erkennen ist, wer er ist.
Wir waren optimistisch, wir haben geglaubt, dass in der Welt irgendwie so ein Funken Menschlichkeit da ist. Und wenn die Menschen sehen, wie wir massakriert werden auf den Bildschirmen, dass sich da irgendwie etwas bewegt in den Menschen. Und diesen Glauben haben wir verloren.
Dieses Gespräch mit Amer Mata In Berlin war mein erstes Interview mit einer Übersetzerin. Vorher habe ich immer selber mich mit den Menschen unterhalten können. Die Laila Shamar hat das ganz wunderbar gemacht. Sie ist da die meiste Zeit sehr neutral geblieben, aber an einer Stelle ist sie richtig wütend geworden, nämlich als es um die Frage ging, ob es denn vielleicht doch einen Unterschied gibt zwischen dem IS und dem Assad-Regime. Und sie dann gesagt hat, sie muss da jetzt einmal was sagen dazu. Sie ist total wütend und aufgebracht, weil es ist nur, weil unsere Leute da jetzt hingehen, warum wir uns jetzt da dafür interessieren und warum wir da jetzt einen Unterschied sehen. Für die Leute dort macht das doch keinen Unterschied. War eine interessante Erfahrung.
In meinen Augen, er ist mein Liebling. Er ist ein Held, weil er das gemacht hat, was viele Menschen nicht machen können, weil sie Angst haben, weil sie die Gottesfürchtigkeit noch nicht erreicht haben, eine bestimmte Position davon. Und er hat das Richtige gemacht. Und ich freue mich für ihn, ich bin stolz auf ihn.
Ich würde mir am liebsten jetzt schon einen Platz im Zuschauerbereich vom Prozess gegen den Basajew reservieren, weil ich da total gespannt bin. Also beim ersten Prozess gegen den IS-Kämpfer in Deutschland steht ja jetzt gerade das Urteil an. Ich bin total gespannt drauf, wie das bei Basajew ist. Irgendwie hoffe ich so ein bisschen, dass er entsprechende Erlebnisse in Syrien hatte, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass er zurückkommt und dass er vielleicht auch sich jetzt anders äußern würde in dem Interview als noch vor einem halben Jahr.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.